Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Heute sprechen wir über geschlechtersensible Medizin. Was bedeutet das? Gibt es einen Unterschied in Wirkung und Nebenwirkung von Medikamenten bei Männern und Frauen? Gibt es Unterschiede bei den verschiedenen Schmerzerkrankungen oder überhaupt bei Erkrankungen? Dies und vieles mehr erfahren Sie im Podcast Geschlechtersensible Medizin, Sinn oder Unsinn? Ich freue mich für dieses Gespräch, unsere Expertin, Frau Prof. Dr. Dr. Bettina Pfleiderer, begrüßen zu dürfen. Um nur einige Meilensteine aus Ihrer Vita zu nennen, Frau Professor Pfleiderer, Sie haben Chemie und Medizin studiert, Sie waren Präsidentin des Weltärztinnenbundes und Sie leiten seit 2005 in Münster die Forschungsgruppe Kognition und Gender am Institut für klinische Radiologie, deren Forschungsschwerpunkt unter anderem die geschlechtssensible Medizin ist. Wer also könnte da als Gesprächspartner für unser heutiges Thema besser geeignet sein als Sie, Frau Prof. Dr. Dr. Pfleiderer? Liebe Frau Prof. Pfleiderer, schön, dass Sie da sind.
Ja, liebe Frau Maurer, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich über mein Lieblingsthema, die geschlechtersensible Medizin, heute mit Ihnen sprechen kann.
Wir wissen ja alle, es gab mal Thalidomid, was bei schwangeren Frauen sehr viele schwerwiegende Erkrankungen bei den Kindern nach sich gezogen hat. Und das hat dazu geführt, dass in den USA 1977 empfohlen wurde, Frauen im gebärfähigen Alter komplett von Arzneimittelstudien auszuschließen. Es war natürlich auch deutlich einfacher, die Studien mit den Männern durchzuführen. Aber dann kam AIDS. Und AIDS hat dazu geführt, dass bei der Behandlung es zu sehr großen, wesentlichen Nebenwirkungen, vor allem bei jungen Frauen kam. Und so hat man dann angefangen, mal den Fokus darauf zu legen, gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern, gerade was die Medikamentenwirkung anbelangt. Das hat dazu geführt, dass 2004, also vor 20 Jahren, ein Arzneimittelgesetz in Deutschland verabschiedet wurde, das gefordert hat, dass alle vorgelegten Unterlagen zur klinischen Prüfung auch geeignet sein müssen, den Nachweis der Unbedenklichkeit oder Wirksamkeit eines Arzneimittels einschließlich seiner unterschiedlichen Wirkungsweisen bei Frauen und Männern zu erbringen. Das wiederum bedeutet, jetzt galt es natürlich zu untersuchen, nicht nur wie, sondern auch warum Frauen und Männer unterschiedlich reagieren bei Medikamenten, warum sich gleiche Erkrankungen unterschiedlich zeigen. Und das, liebe Frau Pfleiderer, führt uns zur ersten Frage, nämlich was genau bedeutet eigentlich geschlechtersensible Medizin?
Die geschlechtersensible Medizin bedeutet, dass man Aspekte, die mit dem Geschlecht zu tun hat, berücksichtigt bei der Diagnose, bei der Dosis von Medikamenten, aber auch, wie kann man vermeiden, dass bestimmte Gruppen von Menschen, das können jetzt ältere Frauen sein, das können jüngere Frauen sein, das können junge Männer sein, ältere Männer sein. Wie kann man vermeiden, dass die krank werden an einem Medikament? Und geschlechtersensibel bedeutet eben einerseits Biologie, also Einfluss von Hormonen, Einfluss von den Genen, von wie ein Organ arbeitet, wie groß ein Organ ist. Und andererseits gibt es eben Faktoren, das sind diese, das nennt man Gender-Faktoren. Eigentlich letzten Endes ist das soziale Umfeld. Wo lebe ich? Wie viel Einkommen habe ich? Welche Bildung habe ich? Wie werde ich von anderen Menschen wahrgenommen? Lebe ich alleine? Habe ich Zugang überhaupt zu Ärzten und Ärztinnen? Wohne ich auf dem Land? Also Sie sehen, es ist ganz vielschichtig und alle diese Faktoren, einerseits Biologie, also Chromosomen, Gene, Hormone und Umwelt, in der wir leben, bedingt, wie krank wir werden, wie gesund wir bleiben und wie Medikamente wirken oder eben nicht.
Das haben Sie ja im Prinzip jetzt schon alles zusammengefasst und ich glaube, jetzt dröseln wir das Ganze nochmal auf.
Sorry.
Nein, das ist doch wunderbar. Sie hatten ja gesagt, wir müssen unbedingt darauf achten, auf Geschlecht, Alter, spielt vielleicht auch die Abstammung eine Rolle. Sie haben ja gesagt, soziale Faktoren spielen auch eine ganz große Rolle. Was ist da jetzt wichtig? Worauf sollte man da genau achten?
Ja, wichtig ist letzten Endes, wenn ich jetzt Arzt oder Ärztin bin, dass ich mir meinen Patienten oder die Patientin genau ansehe, die vor mir sitzt. Na, wie lebt sie? Wie alt ist jemand? Was hat er für Vorerkrankungen? Welche Medikamente nimmt er oder sie bereits? Und diese ganzen Sachen sind eben so bedeutsam. Denn Alter, das macht mit uns Menschen was. Unsere Nieren arbeiten nicht mehr so gut, wie wenn wir 20 wären. Beispielsweise sind auch unsere Gefäße viel brüchiger. Das bedeutet, wenn wir uns irgendwo hinschlagen, dann bekommen wir sofort einen blauen Fleck. Und diese ganzen Dinge machen natürlich, wie gut wir etwas vertragen an Medikamenten. Ältere Menschen haben oft 8 bis 10 Medikamente gleichzeitig. Wie hängen diese zusammen? Und das sind eben Fragen, die muss man genau betrachten. Und natürlich macht es dann einen Unterschied, ob ich einen älteren oder einen jüngeren Menschen vor mir sitzen habe.
Aber auch das Geschlecht spielt natürlich eine Rolle. Ist es ein Mann oder ist es eine Frau, oder?
Ja, aber tatsächlich im Alter spielt es ein bisschen eine geringere Rolle als vor der Menopause. Die größten Unterschiede haben wir tatsächlich vor der Menopause, weil man weiß, dass die Geschlechtshormone wie Östrogen bei den Frauen und Testosteron bei den Männern einen ganz großen Einfluss haben. Und deswegen weiß man ja, nach der Menopause sinkt die Konzentration von diesen Geschlechtshormonen sowohl bei Männern als bei Frauen. Und deswegen ist der Einfluss deutlich geringer als vorher.
Sie haben ja jetzt gesagt, dass eben die Organe eine große Rolle spielen, ja, dass Hormone eine große Rolle spielen. Wenden wir uns doch jetzt mal den einzelnen Organen und Körperfunktionen zu. Sie hatten schon die Niere erwähnt. Was gilt es zu beachten?
Also man muss erst mal wissen, die Niere bei Frauen ist kleiner, deutlich kleiner als bei Männern. Und es gibt auch, das nennt man Nierenkelch, da wird sozusagen darüber der Urin konzentriert. Die sind bei Frauen zarter und kleiner. Das bedeutet, dass bei Medikamenten, die über die Niere ausgeschieden werden, Medikamente bei Männern einfach schneller aus dem Körper kommen. Das wiederum bedeutet, dass Frauen bei gleicher Dosis einfach eine höhere Konzentration von einem bestimmten Medikament haben, das über die Niere ausgeschieden wird. Und das kann natürlich mehr Nebenwirkungen machen, wenn das nicht berücksichtigt wird.
Und jetzt haben wir natürlich noch andere Organe, die dafür zuständig sind, dass Medikamente wieder aus dem Körper rauskommen. Und da denke ich jetzt vor allen Dingen an die Leber.
Ja, die Leber natürlich bei Frauen ist auch klein. Das ist einfach so, weil normalerweise Frauen auch kleiner sind. Deswegen sind grundsätzlich die Organe bei Frauen ein bisschen kleiner. Und die Leber, das hat man nachweisen können, die hat bei Frauen und Männern ein bisschen unterschiedliche Stoffwechselwege. Man versteht nicht genau, warum und wieso das die Natur so eingerichtet hat, aber man weiß, dass gleiche Stoffe bei Frauen teilweise weniger schnell so chemisch verändert werden, dass sie aus dem Körper raus können. Das bedeutet schlicht und ergreifend, dass eben auch die Leber, weil sie ein bisschen anders arbeitet, bei Frauen und Männern, und dass gerade eben ja diese Medikamente, die über die Leber ausgeschieden werden oder verarbeitet werden, damit sie ausgeschieden werden können, dass die auch länger im Körper bleiben und wir daher bei gleicher Dosis bei Frauen eine höhere Konzentration sehen.
Sie haben ja schon gesagt, Frauen sind meistens kleiner als Männer. Und wir wissen ja auch, dass sowohl der Fett- als auch der Blutvolumenanteil bei Frauen und Männern sehr unterschiedlich sind. Was für eine Rolle spielt das?
Ja, also erstmal ist es so, dass tatsächlich der Fettanteil bei Frauen höher ist. Bei Männern ist das Blutvolumen höher. So, und jetzt ist es so, dass manche Medikamente fettfreundlich sind, von der Chemie her, die lieben also Umgebungen, die fettreich sind. Das bedeutet, wenn wir jetzt ein Medikament haben, das eine Umgebung liebt, das eher fettreich ist, werden sich diese Medikamente bei Frauen dort länger aufhalten und wiederum haben wir eine höhere Konzentration bei gleicher Dosis wie bei Männern. Wenn wir jetzt ein Medikament haben, das wasserfreundlich ist, das wiederum hält sich gerne in dem sogenannten Blutvolumen auf. Und wenn wir mehr davon haben, ist das wiederum so, dass wir dann einfach dort mehr von diesem Medikament finden, als beispielsweise bei Frauen, die weniger Blutvolumen haben. Also man sieht, es macht einen großen Unterschied, wie unser Fettanteil ist, wie unser Körpergewicht ist und wie unser Blutvolumen ist.
Jetzt gibt es ja noch ein ganz, ganz wesentlicher Anteil, das ist das Nervensystem. Und Frauen wird ja sowieso nachgesagt, dass sie sensibler sind. Was ist denn da dran?
Naja, wenn man Nervensystem betrachtet, muss man einerseits denken, Andockstellen. Ne? Unser Gehirn hat verschiedene Andockstellen für bestimmte Botenstoffe, wie zum Beispiel dem Serotonin. Das ist ein Botenstoff, den brauchen wir, um uns glücklich zu fühlen. Und diese Andockstellen, die sind einerseits bei Männern und Frauen unterschiedlich verteilt und andererseits ist es auch so, dass die unterschiedlich empfindsam sind. Das bedeutet, ein Rezeptor bei einer Frau ist beispielsweise für einen bestimmten Botenstoff empfindlicher als beim Mann. Und das macht natürlich etwas, wenn es um bestimmte Symptome geht, wie Depressionen, aber auch bei Schmerzen hat das einen ganz großen Einfluss. Und außerdem weiß man, dass das Gehirn auch Schmerzen unterschiedlich verarbeiten kann. Und das ist natürlich auch wichtig, um zu verstehen, wieso wird Schmerzen einerseits bei Männern so und bei Frauen anders wahrgenommen. Letzten Endes passiert ja alles in unserem Gehirn. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir verletzen uns an der Hand, dann wandert es über die Nervenzellen, über das Rückenmark, irgendwann zum Gehirn und erst im Gehirn wird es auch als Schmerz wahrgenommen. Und deswegen ist natürlich das Nervensystem sehr wichtig, natürlich auch, wie empfindlich die Nervenendigungen in der Haut sind, aber letztendlich hat unser Gehirn Schmerzen. Dort findet der Schmerz, die Wahrnehmung des Schmerzes eigentlich statt.
Nun wissen wir ja auch, dass auch im Gehirn und auf die Rezeptoren gerade die Sexualhormone, also ich spreche jetzt von Östrogen und Testosteron, also männliche und weibliche Sexualhormone, sehr unterschiedlich wirken. Wie sieht es denn da aus?
Ja, also vom Östrogen weiß man, dass es vor allem Schmerzen und Entzündungsreaktionen verstärken kann. Das liegt daran, dass das weibliche Immunsystem, und das Östrogen ist ja ein weibliches Sexualhormon, dass das weibliche Immunsystem viel aktiver ist und viel leichter auch Entzündungsreaktionen zeigen kann. Und das Östrogen ist eben ein Botenstoff, der sozusagen, wenn der ankommt, der kann diese Immunantwort und auch wie der Körper auf bestimmte Reize reagiert, eben zum Beispiel wenn Viren kommen oder auch Bakterien, dann kann das Östrogen das verstärken. Und deswegen ist es tatsächlich so, Östrogene machen mehr Schmerzen und Entzündungsreaktionen über das Immunsystem beispielsweise. Naja, wenn man eben eine Verletzung hat, eine Entzündung hat und die Entzündungsreaktion ist viel stärker, dann macht das natürlich mehr Schmerzen, auch das Rheuma ist ja auch eine Entzündungserkrankung im weitesten Sinne und macht auch Schmerzen. Und da spielen eben die Östrogene eine Rolle. Das männliche Sexualhormon Testosteron macht das Gegenteil. Das vermindert Schmerzen und das vermindert auch Entzündungsreaktionen. Und es wird so diskutiert, das ist wahrscheinlich Evolution. Ne? Man hat gesagt, die Männer mussten früher jagen und wurden dabei wahrscheinlich viel öfters verletzt. Und derjenige überlebte, der am schnellsten wegrennen konnte, weil er keine Schmerzen hatte. Und deswegen wirkt das Testosteron genau anders als das Östrogen. Also da haben wir Frauen tatsächlich einen Nachteil, wenn man so möchte.
Also dann stimmt doch jetzt eigentlich das, was man immer gesagt hat, Männer sind viel schmerzempfindlicher als Frauen überhaupt nicht.
Das Nein, genau das stimmt nicht. Auch überhaupt nicht. Also das ist tatsächlich ein Märchen. Und alle Studien zeigen, die man inzwischen weiß, dass Frauen öfters Schmerzen haben und tatsächlich schmerzempfindlicher sind als Männer. Andererseits weiß man aber auch, dass Frauen, wenn sie Schmerzen haben, besser damit umgehen können. Na, die haben sich bessere, das nennen wir so Coping-Strategien, oft zugelegt, damit sie einfach, wenn sie Schmerzen haben, das erstmal mit sich selber ausmachen oder mit Freundinnen was unternehmen. Also verschiedene Dinge ausprobieren, was ihnen gut tut. Das sind Männer eigentlich gar nicht so gut drin. Na, also wenn Männer Schmerzen haben, haben sie Schmerzen, Ausrufezeichen, und haben sie nicht so gut drin, sich Strategien zu entwickeln, hat den Nachteil, dass man denkt, naja, Männer sind schmerzempfindlicher, weil sie dann mehr drüber reden und Frauen irgendwie, ich finde, viel zu oft das nicht sagen. Na, und viel zu oft meiner Meinung nach Schmerzen empfinden, obwohl es gar nicht nötig ist, einfach weil sie darüber schweigen. Und das müssen wir natürlich auch ändern.
Es gibt natürlich eine Situation, das, was einem immer wieder erstaunt, in der Schwangerschaft. Da scheint es mit den Schmerzen ja ganz anders zu laufen. Wir wissen ja, dass viele Frauen, die zum Beispiel unter Migräne leiden, während der Schwangerschaft keine Migräneattacken haben. Wie kann man sich das erklären?
Ja, das liegt natürlich einerseits an den Östrogenen, ne? Die sind ja dann, die Sexualhormone sind ja völlig anders in der Schwangerschaft. Und das Weitere ist natürlich, dass auch Erkrankungen, die mit Autoimmunprozessen zu tun haben, ne, wie eben Rheuma, sind da auch viel, viel besser, weil das Immunsystem muss ja in der Schwangerschaft heruntergefahren werden, damit wir den Fetus nicht abstoßen. Ne? Das soll ja nicht erkannt werden als etwas Körperfremdes, das man loswerden muss. Deswegen fährt der Körper in der Schwangerschaft tatsächlich das Immunsystem runter. Und das wirkt sich sehr oft günstig auf Schmerzen aus, eben in Kombination mit den Sexualhormonen.
Sodass dann auch eine Geburt irgendwie übersteht.
Genau, sonst hätte man ja, ich meine, jede Frau, die eine Geburt hinter sich hat, kann das sicherlich bestätigen. Eine Geburt ist immer schmerzhaft, aber ich bin mir sicher, ohne diese Biologie, die einem hilft eben, ne, würden wir noch viel mehr Schmerzen erleiden.
Jetzt haben Sie noch was gesagt zu dem Thema, und zwar Menopause, das heißt Wechseljahre.
Genau.
Frauen in den Wechseljahren unterscheiden sich, haben Sie gesagt, weniger in ihren Reaktionen von Männern. Vielleicht können Sie dazu auch noch das ein bisschen näher ausführen.
Ja, wie ich schon sagte, also was passiert in den Wechseljahren? In den Wechseljahren passiert ja, dass zum Beispiel die Eierstöcke ihre Funktion aufgeben. Und damit geht einher, dass eben so solche Hormone wie die Östrogene deutlich weniger gebildet werden. Das Gehirn macht auch ein bisschen Östrogene, weil wir da brauchen wir es natürlich auch noch. Aber im ganzen Körper wird Östrogen heruntergefahren. Das bedeutet, wir haben einfach deutlich weniger von diesen Sexualhormonen im Körper. Und da wir überall im Körper diese Andockstellen haben für diese weiblichen Sexualhormone, fällt es plötzlich weg. Na, wenn wir kaum mehr Östrogen im Körper haben, dann können die auch nicht mehr Prozesse verstärken, wie zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen. Es fehlt auch diese fördernde Rolle von Östrogene sind hoch, wir haben mehr Schmerzen, wir haben mehr Entzündungen, fällt weg. Das bedeutet, alles das, was die Sexualhormone verstärkt haben, dieser Einfluss ist einfach viel geringer. Was natürlich in der Menopause Wechseljahre nicht sich ändern wird, unsere Leber wird immer kleiner bleiben und immer anders arbeiten. Unsere Niere wird auch nicht größer. Also die Dinge, ne, die einfach mit der Struktur von Organen zu tun haben, die ändern sich nicht. Aber alles, was sozusagen durch diese Sexualhormone gefördert wird, wie zum Beispiel die Arbeit des Immunsystems, die werden einfach deutlich geringer.
Ja. Was ich jetzt so in der Praxis immer wieder feststelle, ist, dass gerade Frauen in der Menopause häufiger Muskelschmerzen bekommen oder Gelenkschmerzen im Bereich der Sehnen bekommen sie mehr Schmerzen. Also so dieses sich nicht mehr so richtig bewegen können, wird mehr, oft auch die Stimmungsschwankungen. Gibt es dafür eine Erklärung?
Ja, das ist ja was ganz anderes, ne? Also da, das müssen wir trennen. Also was dann in der Menopause dann mehr im Vordergrund steht, und ich muss ehrlich sagen, auch Männer haben mehr Muskelschmerzen und Gelenkschmerzen. Das sind einfach Verschleißerscheinungen. Ne? Unsere Gelenke, die sind einfach nicht mehr so fit und flott wie früher. Wir haben weniger Gelenkschmiere. Oft werden die Knorpelschicht, dass die Knochen besser aufeinander sich bewegen können, wird auch dünner, und das macht Schmerzen. Ne? Wir haben in der Wirbelsäule oft, dass die Bandscheiben dünner werden, und dann werden die Wirbel nicht mehr so abgefedert im Rückenmark, und das gibt dann in dem Rücken, und das gibt dann Schmerzen. Ne? Das sind so die typischen Rückenschmerzen, die durch Altersverschleiß kommt. Das würde ich aber sagen, ist gar nicht so unterschiedlich bei Männern und Frauen. Was sicherlich auch gar kein so großen Unterschied ist, obwohl man das, da kommen wir wieder zu den Vorteilen, das eigentlich nur Frauen zutraut. Auch Männer können übrigens depressiv werden. Die kommen auch nicht sehr gut zurecht, dass plötzlich man andere Rollen hat, dass man im Beruf vielleicht im Ruhestand ist, nicht mehr so viel Bedeutung hat in der Gesellschaft, dass Dinge schwerer fallen, weil man Schmerzen hat, zum Beispiel durch den Verschleiß. Aber die Symptome zeigen sich einerseits anders bei Männern. Die sind nicht so, man weint oder man hat so diese morgendliche Antriebsschwäche, dass man nicht aus dem Bett kommt, sondern bei Männern ist es oft eher Aggressivität und so ein bisschen Ärgernis dabei, und man erkennt es oft nicht, weil die Symptome anders sind. Aber Männer können tatsächlich auch Depressionen haben, gerade im hohen Alter. Und um das abzuschließen, man weiß, dass Männer viel häufiger als Frauen erfolgreich sich umbringen. Also die Selbstmordrate ist bei Männern viel höher, und am allerhöchsten ist sie bei älteren Witwen, die alleine leben, die nicht mehr so gesund sind. Und da weiß man, dass die eine ganz hohe Gefahr haben, dass die nicht mehr leben wollen. Frauen kommen viel besser zurecht, viel, viel besser, wenn es ihnen nicht so gut geht, wenn sie so Altersbeschwerden haben. Die finden dann einen besseren Weg, mit umzugehen. Und Männer, die wollen dann tatsächlich nicht mehr leben.
Also ich denke, Männer, das ist so diese typische, was Sie auch beschreiben, diese Midlife-Crisis.
Ja.
Wird ja auch oft da diese ganzen psychischen Probleme, die bei Frauen einfach zutage treten und Frauen auch darüber sprechen, die werden da so ein bisschen dadurch kompensiert. Und was mir immer auffällt, ist Alkohol.
Ja, das gehört tatsächlich, das ist ein Symptom von dieser, ich würde mal sagen, Männerdepression, bisschen plakativ gesagt, dass da oft auch noch eine Sucht dabei ist, ne? Dass Männer sehr oft dann eben zur Flasche greifen, um dieses Gefühl, mir geht's nicht gut, ich bin eigentlich traurig innerlich, ich fühle mich leer, ne? Um das zu übertünchen. Also Frauen schaffen es viel besser, sich Hilfe zu holen, wenn sie das brauchen. Bei Männern ist es ganz schwierig, aber ich denke, das liegt halt auch daran, dass unsere Umwelt bei Psyche immer nur an Frauen denkt, ne? Und Männer dann auch gar nicht so gerne zugeben wollen, wir sind ja das starke Geschlecht, dass sie aber auch Hilfe brauchen. Und genau, und deswegen greifen sie dann sehr oft dann zu einem Suchtmittel wie Alkohol, um das dann zu betäuben.
Ja, da sind wir jetzt ja auch schon bei dem, Sie hatten es schon gesagt, Vorurteile dieser Geschlechterbias. Denn bei der Diagnostik und Therapie, das ist ja nicht nur jetzt für Patienten und Patientinnen, sondern es gilt natürlich auch für uns Ärzte und Ärztinnen, dass wir so ein Bias haben. Können Sie da ein bisschen was dazu erläutern?
Oh, das kann ich. Das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen, nämlich das Vorurteil, also dass man Menschen in bestimmte Kategorien einbaut, obwohl man sie gar nicht kennt, ne? Und ihnen dann bestimmtes Verhalten zuschreibt, das existiert schon vor 300 Jahren beim Thema Schmerz. Also schon vor 300 Jahren wurden Frauen zugeschrieben, dass sie Schmerzen gut aushalten können. Sie sind schmerzempfindlicher, aber das ist überhaupt nicht schlimm, wenn sie Schmerzen haben, weil Frauen können das super aushalten. Und Frauen reden einfach ständig darüber und übertreiben dabei. Ne, so, sozusagen die hysterische Frau. Und bei Männern, auch vor 300 Jahren war es schon so, Schmerzen von Männern wurden immer überschätzt, weil man davon ausging, dass Männer das ja nicht zeigen, weil sie so tapfer sind. Und wenn sie es dann zeigen, dann muss es ganz unerträglich furchtbar sein. Und das führte dazu, und über die letzten 300 Jahre hat sich gar nichts geändert, dass Schmerzen von Frauen oft nicht ausreichend behandelt werden, sondern man sagt, na ja, das ist bestimmt wieder mal typisch übertrieben und ne, die reden nur immer so oft drüber und ne, und dann schlägt man Frauen sehr oft eine psychologische Behandlung vor oder ein Beruhigungsmittel, aber eine schmerzlindernde Therapie gibt's weniger. Und das würde man sagen, na ja, hat das jetzt eine Bedeutung in der Klinik? Ja, es hat es. Es gibt ganz neue Studien, sogar von diesem Jahr, aus zwei Ländern. Und die konnten ganz klar zeigen, dass Frauen 30 Minuten länger in der Notaufnahme warten müssen, bevor sie überhaupt behandelt werden, wenn sie mit Schmerzen kommen. Es wird ihnen viel seltener als Männer überhaupt ein Schmerzmittel angeboten. Also es gibt so Opioide, das sind so sehr starke Schmerzmittel, die bekommen Männer viel, viel öfters als Frauen. Und letzten Endes, Frauen können froh sein, wenn sie mit Schmerzen in die Notaufnahme kommen, dass sie überhaupt adäquat, also passend ihrem Schmerz, behandelt werden. Also Sie sehen, seit 300 Jahren denkt man, Frauen sind einfach hysterisch, übertreiben. Und deswegen, wenn sie was sagen, muss man das gar nicht ernst nehmen. Oder man geht eben gleich auf die Psychoschiene.
Ja, Sie haben eben keinen Männerschnupfen.
Ja, genau, so ist das, wenn man so möchte. Ja, aber man tut so, als wäre es, ne? Der Schmerzschnupfen der Frauen sozusagen.
Ja, gibt es noch etwas, was wir jetzt vergessen haben und was wir dringend beachten sollten?
Also was ich denke, das ist noch zwei Sachen, die mir sehr wichtig sind. Erstens, wenn man Schmerzen hat, dann muss man als Frau das auch äußern und sich nicht abwimmeln lassen und auch gezielt nach einer Schmerztherapie fragen bei den Ärzten oder Ärztinnen, weil ich finde, und das habe ich auch klinisch oft genug gesehen, dass Frauen da manchmal zu passiv sind. Ne? Die sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, da rede ich jetzt nicht drüber, oder das ist vielleicht noch gar nicht schlimm genug, dass ich das sage. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das lernen, unseren Schmerz auch zu äußern, denn Männer tun das. Na, aber wir tun es oft nicht, weil wir denken, es ist, wie ich schon sagte, nicht schlimm genug. Und es ist immer schlimm. Jeder Schmerz ist unnötig und er kann behandelt werden. Aber wenn man nicht drüber redet, dann kann man es nicht. Das ist das eine. Und der zweite Faktor, den ich ganz wichtig finde, dass wir eben mehr beachten, wie ich schon sagte, wer sitzt vor uns? Älter oder hochbetagter Patient oder Patientin. Also zu sagen, ja, man weiß von Studien, dass das mehr Frauen oder Männer haben, das reicht da nicht. Ne? Wie ich schon sagte, das Alter hat einen ganz großen Einfluss. Aber auch, aus welchem Kulturkreis kommt jemand? Also man weiß, dass zum Beispiel aus manchen Kulturkreisen wird Schmerz ganz anders kommuniziert oder beschrieben. In manchen Ländern sitzt der Schmerz im Bauch, obwohl der Schmerz dort gar nicht sitzt, aber man verwendet, ich habe Schmerzen im Bauch, aber bedeutet gar nicht Bauchschmerzen, sondern woanders. Und da denke ich, dass wir das noch mehr lernen sollten im Studium, wie verschiedenen Kulturen Schmerzen ausdrücken. Weil man kann nicht immer von unserem deutschen Wesen und Art auf andere Kulturen schließen.
Ja, das war ja schon fast ein Schlusswort. Ja. Ich jetzt das ganz gerne auch noch mal ein bisschen zusammenfassen. Und zwar, also wir haben uns heute unterhalten über diese geschlechtersensible oder geschlechterspezifische Medizin. Und das sind Aspekte, die mit dem Geschlecht zu tun haben und diese auch ganz genau berücksichtigen. Und da spielen das Alter eine Rolle, es spielen Hormone eine Rolle. Aber es spielen natürlich auch bei allen Erkrankungen die ganzen sozialen Faktoren eine Rolle und wie Sie eben gesagt haben, auch die kulturellen Faktoren. Also wo kommt jemand her? Wie lebt jemand? Und Wir müssen dann auch mal genauer gucken bei den Geschlechtern, wie sieht es aus mit den Organen? Welche Veränderungen gibt es da? Sie haben gesagt, Leber und Niere sind deutlich kleiner bei den Frauen, arbeiten deutlich langsamer als bei den Männern. Das heißt, alle Medikamente, die zum Beispiel über Leber und Niere ausgeschieden werden müssen, verbleiben viel länger im Körper bei den Frauen als bei den Männern. Es gibt Unterschiede im Fett- und Blutvolumenanteil bei Männern und Frauen. Bei Frauen ist der Fettanteil wesentlich höher und bei Medikamenten auch da gibt es Unterschiede. Die einen mögen lieber Fett, die anderen mögen lieber eben den Blutvolumenanteil. Das macht dann auch wieder etwas aus. Und auch im Nervensystem, gerade in unserem Gehirn, sind die Andockstellen für die Botenstoffe, die wichtig sind zum Beispiel für das Glücksgefühl und auch für die Behandlung von Schmerzen, da gehört das Serotonin dazu, die sind unterschiedlich ansprechbar, die sind unterschiedlich verteilt bei Männern und Frauen und auch das Gehirn verarbeitet den Schmerz natürlich dann ganz anders bei Männern als bei Frauen. Auch die Sexualhormone spielen eine große Rolle. Gerade das Östrogen verstärkt eher den Schmerz, also dass das nicht stimmt, dass die Frauen schmerzunempfindlicher sind. Im Gegenteil, die Frauen empfinden wesentlich deutlicher Schmerzen als Männer, aber sie sind immer der Meinung, dass sie das nicht so äußern dürfen. Sie können damit wesentlich besser umgehen. Deswegen glaubt man ihnen ihre Schmerzen auch oft nicht so, wie man das bei Männern tut. Sie haben gerade gesagt, sie müssen in der Notaufnahme wesentlich länger warten als Männer. Sie bekommen seltener Schmerzmittel. Und wie gesagt, sie müssten sich halt da auch ein bisschen deutlicher äußern. Und all diese Dinge, die sind natürlich auch irgendwo als Vorurteil in unseren Köpfen drin. Und da gilt es jetzt, da ein bisschen dafür zu sorgen, dass die ausgemerzt werden. Das Gleiche gilt auch für psychische Erkrankungen, auch nochmal ganz wichtig. Depressionen haben nicht nur Frauen, sondern auch Männer, aber Männer gehen damit anders um. Männer suizidieren sich deutlich häufiger als Frauen, reagieren oft nicht mit Traurigkeit, sondern eher mit Aggressivität und sie versuchen, ihre Depression durch eine Sucht zu überdecken und gestalten also diese Erkrankung auch ganz anders aus. Also ganz wichtige Sachen, liebe Frau Professor Pfleiderer, ganz herzlichen Dank dafür. Das war wirklich sehr spannend und interessant. Ja, und damit sind wir dann für heute erstmal am Ende. Wir haben nun erfahren, welche Rolle die geschlechtersensible Medizin spielt, dass Frauen wirklich schmerzempfindlicher sind als Männer. Und da tauchen jetzt doch direkt wieder Fragezeichen auf. Wie verhält es sich denn dann mit der Schmerztherapie? Welche Unterschiede gibt es da zum Beispiel bei der medikamentösen Therapie? Und das und vieles mehr werden Sie dann im nächsten Podcast erfahren, nämlich die Schmerzmedizin im Geschlechterblick. Deshalb für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wichtig, der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen. Auch bei Ihnen besonders, Frau Professor Pfleiderer. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 2635. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.